Wir sind an einer Serie dran, wo es um Kultur geht. Und wir alle sind geprägt von verschiedenen Kulturen, von unserer Nation, von unserer Geschichte, von unserer Familie. Und wir wollen uns näher mit der Kultur vom Königreich auseinandersetzen, weil wir ja Kultur auch wollen prägen in unseren Städten, an unseren Arbeitsplätzen. Nicht mit dem, was wir gut finden, sondern mit dem, was im Himmel ist und den Himmel damit auch auf die Erde bringen. Und Nationen zu Jüngern machen und nicht nur einzelne Menschen. Und wir haben es letztes Mal schon angeschaut, ich will da jetzt auch nicht so ganz tief drin hineingehen, aber wir haben gesehen, dass etwas ganz Entscheidendes auch ist, als Christen sind wir schnell im Übereinstimmen mit Wert vom Reich Gottes. Und sagen, ja, das sehe ich auch so, das ist auch meine Überzeugung. Aber dass manchmal das Leben gemäss diesen Werten oder doch nochmal, wie soll ich sagen, eine Herausforderung für sich ist. Also, alle stimmen wir überein, wenn Jesus sagt, das höchste Gebot, was es gibt, lieb deinen Nächsten wie dich selber. Und anspruchsvoller wird es, wenn er sagt, ich habe damit auch gemeint, dass du deine Finde liebst. Und dann merken wir, okay, ich stimme zwar überein, aber jetzt mein Nachbar, der dauernd Ärger macht, beim Schneeschaufeln im Winter zu lieben, wie mache ich jetzt das ganz praktisch und konkret? Und dann sehe, dass der Heilige Geist so motiviert ist und so geduldig ist, uns dort helfen, praktisch zu werden. Und eine andere Kultur anfangen zu leben, als man sich gewöhnt ist, und auf eine andere Art anfangen zu überzeugen. Und da, wenn wir tiefer drin eintauchen, bis halt die Frucht vom Geist, er ganz in uns hervorgebracht hat. Und wir haben bei diesen Werten, die wir betonen wollen, ja schon mal zwei angeschaut, Gott ist gut, unsere Reaktion auf Gnade, könnt ihr alles nachlesen auf der Homepage, aber der Fokus, den wir heute setzen wollen, ist, wie führe ich ein Leben fokussiert auf die Gegenwart Gottes? Fokussiert auf den Vater, fokussiert auf ihn. Und ich denke, ein wichtiger Grundsatz, der da auch eine Rolle spielt, ist, ich folge Gott nicht, um mehr von ihm überzukommen. Ich brauche, ich hätte gern und siehst du meine Bedürfnisse und ich brauche etwas. Da ist Gott ja wirklich gnädig und reagiert immer wieder auf das. Aber irgendwann sollte das sich transformieren in, ich folge Gott, weil ich weiss, dass dort mehr ist. Ich muss nicht mehr von ihm überzeugt werden. Ich weiss, dort ist mehr. Und ich folge ihm nicht nach, weil ich dauernd etwas brauche, sondern ich folge ihm nach, um seiner selbst willen, weil er ein guter Vater ist. Und ich weiss, dort ist mehr. Und ich weiss, ich darf das mehr haben. Von dem ich fokussiere zu dem mehr, ich mit Gott, das ist eine Transformation. Also im Christentum geht es schlussendlich, wenn wir uns tiefer in die Kultur eintauchen, geht es nicht darum, Sachen für Gott zu tun oder Sachen über Gott zu tun, sondern was Gott sich von ganzem Herzen wünscht, ist, dass wir Sachen mit ihm tun. Mit ihm. Er will Anteil haben an unserem Leben, oder? Paradies, Adam, Eva. Und Gott wandelte unter ihnen im Garten. Gemeinschaft. Wohngemeinschaft mit Gott. Gott verlangt immer noch nach dem. Ihn interessiert nicht unsere Leistung. Er kann mit einem gesprochenen Wort kann er alles in Existenz rufen, wo wir ein Leben lang dafür arbeiten. Ein Wort. Und warum macht er es nicht? Weil er liebt es, mit uns zusammen unterwegs zu sein und zu sehen, wie wir anfangen, die Wünsche und Träume, die auf seinem Herzen sind, mit ihm zu träumen und wie sie zu unseren Wünschen werden und wie wir anfangen, das umzusetzen in der ganzen Unvollkommenheit, wie wir das machen. Aber er liebt das. Er liebt das genau gleich, wie wir Freude haben an irgendeiner Zeichnung, wo wir von unseren Kleinkindern überkommen und nachher zuerst mal fragen, was ist denn da drauf? Und uns dann erklärt wird, du hebst es verkehrt. Ah, oh, nicht gemerkt, dass das verkehrt war, oder? Und dann wird uns erklärt, was da drauf ist und muss sagen, wow, was für eine wunderbare prophetische Gabe ist schon in meinem Kind drin. Ich hätte das nie können erkennen in dieser Zeichnung. Und so geht es Gott mit uns auch. Er freut sich ab allen kleinen Anfängen, die wir machen, auch wenn es weit weg von dieser Perfektion ist, wie er etwas machen könnte. Aber das ist nicht sein Problem. Das ist nicht sein Problem. Das ist oft unser Problem, dass wir denken, es muss perfekt sein. Und wer hat uns das nicht besser vorgelebt als Gott allein, der seinen Sohn schickt und den Mensch werden lässt und dann im Johannes 5, 19 bis 20 die unglaubliche Aussage macht, wo man kann so lange darüber nachdenken und hat es immer noch nicht verstanden. Da ist Jesus angeschuldigt worden, wer er kommt und wer er ist. Und er sagt, und zu diesen Anschuldigungen erklärte Jesus, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Ja, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Dinge, über die ihr staunen werdet. Versucht, die paar Verse mal einfach auf eurer Zunge zergehen zu lassen und in die Dimension jetzt auch. Euch das vorzustellen. Was sagt jetzt da Jesus ganz genau? Da ist der Sohn Gottes, der selber Gott ist, der Mensch geworden ist, sich entäussert hat, seine Übernatürlichkeit abgelegt hat, kommt auf die Erde, in den ganzen Schlamassel hinein. Und macht jetzt eine ganz klare Erklärung. Oder man denkt immer, ja, Jesus hat das schon können, aber wer bin ich? Aber jetzt taucht mal in die Erklärung rein, wo er ganz klar sagt, hey, ich kann nichts aus mir selber raus tun. Ich kann meine übernatürlichen Fähigkeiten, die habe ich im Himmel gelassen. Ich bin jetzt da als Mensch, der zwar Gott ist, aber im Moment mit den Fähigkeiten, die ihr auch habt. Nicht mehr, nicht weniger. Und sagt, ich kann nichts aus mir selber raus tun. Wie extrem gleicht er doch da dir und mir, wo manchmal auch herausgefordert sind mit jemandem beten und sagen, was kann ich denn schon tun? Wenn ich bete, wird eh keiner gesund. Und da ist der Mensch geworden in Gott, der sagt, ich kann nichts aus mir selber raus tun. Nicht. Sondern ich stehe in einer Beziehung mit meinem Vater, schaue die Welt und dann schaue ich, was er tun würde. Und dann tue ich, was ich sehe, was er tun würde. Und dann wird's. Lebt aus dieser engen Beziehung. Teilt sein Leben mit ihm. Auf eine ganz einfache, simple Art und Weise. Ohne Studium. Hat er schon mit 12 Priester im Tempel beeindruckt, weil er genau aus dieser Beziehung rausgelebt hat. Der hat mit 12 nicht mehr Weisheit gehabt als du und ich. Aber er hat gewusst, wo man mehr Weisheit überkommt, beim Vater. Das ist ein grosser Unterschied. Und ich denke, das ist das, was das Wunderbare ist, in dem Vers hinein, wo man sehen, Jesus ist auf die Erde gekommen, um all die Probleme mit der Sünde zu beseitigen und zu sagen, das Hindernis tun wir jetzt ein für alle Mal weg, damit was wieder möglich ist. Ich meine, dass er gestorben ist am Kreuz, zum Sünden wegzutun, das ist ja nur ein notwendiges Mittel gewesen, um die Geschichte von der Vergangenheit, von dem, was die Menschen alles an Schlamassel angerichtet haben, einmal zu versorgen und zu erledigen. Aber um was ist denn eigentlich nachher gegangen? Jetzt ist das Hindernis beseitigt. Jetzt schaut uns der Vater und der Heilige Geist durch das Blut von Jesus an, damit was möglich ist. Dass die Gegenwart Gottes wieder auf einen Mensch sein kann. Wie das schon von Anfang an so gedacht war. Das ist doch so wunderbar. Und das ist auch das, was nachher in einer ganz wunderbaren Prophezeiung der Mensch gewordene Gott, oder? Jesus Christus sagt in Markus 5, 28 bis 31. Denn sie sagte nicht, wenn ich auch nur sein Gewand berührte, also es geht um die blutflüssige Frau, oder? Wo da schon viel Geld für die Ärzte ausgegeben hat und dann da in einer riesen Menge mit Jesus unterwegs ist und versucht, an ihn anzukommen. Weil sie keine Heilung erfahren hat bei den Ärzten. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Und seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie die Menschen um dich drängen und du fragst dich, wer hat mich berührt. Also stellt euch eine Szene vor, irgendwo beim Zürichsee fest, oder wenn ihr in ein Stadion geht oder rauskommt nach einem Fußballmatch, eine riesen Menge von Leuten mitten drinnen, oder? Und jetzt kommt einer und sagt, du, kannst mir sagen, wer mich gerade berührt hat? Und ich sage, ja, hallo? Alle da rundherum haben mich berührt. Jeder! Und jetzt müsst ihr das euch vorstellen, da ist der Sohn Gottes in dieser Verbindung mit dem Vater, sagt, ich kann nichts aus mir selber tun, ich tue, wie ich ihn sehe. Als Träger von dieser Gegenwart Gottes, oder, steht er da, der Heilige Geist ist auf ihn gekommen, ist geblieben, spürt die Salbung vom Vater und ist so sich bewusst dieser Gegenwart von Gottes, dass er spürt, wie die Gegenwart von ihm raus weitergeht zu jemand anderem. Spürt das. Und sagt, das ist Normalität, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Das ist Normalität. Dass wir uns genau dieser Kraft auch bewusst spüren, wenn die von uns ausgehen, was sie macht, weil wir aus dieser Verbindung mit dem Vater leben. Das ist das Vorbild von Jesus. Es ist so einfach. Es ist so einfach. Und doch manchmal so eine grosse Herausforderung. Unglaublich. Wie ist es zu leben mit so einem Bewusstsein von der fühlbaren Gegenwart Gottes, oder? Der Heilige Geist, der als Taube auf Jesus abgekommen ist und es nachher in diesem wunderbaren Vers heisst, und er blieb auf ihm. Er hat keine Notwendigkeit gesehen, wieder sich von Jesus zu erheben, um neu mit anders hinzugehen. Und wir fragen uns dann immer, ja, was heisst denn das, wenn der Heilige Geist auf mich kommt, oder? Und jetzt die Taube auf mir oben ist. Wie würdest du dich dann bewegen mit einer Taube auf der Schulter? Wenn du nicht willst, dass sie davonfliegt, wie bewegst du dich dann? Sehr sorgfältig. Sehr sorgfältig. Und das ist das, wie Jesus möchte, dass wir durchs Leben gehen. Sorgfältig. Sehr sorgfältig. Also, was kann denn die Taube dazu bringen, wegzufliegen, oder? Was betrübt der Heilige Geist, sagt die Bibel auch. Und im ersten Moment, da denken wir immer, ja, das, was der Heilige Geist betrübt, ist Sünde. Aber jetzt musst du eins sehen, genau gleich wie der Vater im Himmel, ist auch der Heilige Geist. Er schaut uns immer an durch das Blut von Jesus. Und die Sünde ist am Kreuz erledigt worden. Das ist auch der Grund, warum es manchmal Leute gibt mit einer grossen Salbung, die in Sünde fallen und wir verstehen nicht, warum die Salbung jetzt nicht weg ist. Wieso kann der jetzt immer noch für krank gebeten werden gesund und nebenan hat er das Problem? Und das kannst du die ganze Geschichte verfolgen. Da gibt's unvollkommene Menschen, wie ein Luther, wo wir alle ein riesen Erbe verdanken, sola fide, nur durch Glauben, oder? Und parallel ein riesen Problem und Knusch mit den Juden und mit Frauen und keine Ahnung, mit was allem gehabt hat. Da kann man in seinen Schriften anlesen, oder? Und denkst du, ja, hey, normal, wie hat Gott so einen können brauchen, der so viele Schieflagen hat, oder? Weil der Heilige Geist, oder, schaut uns genau gleich wie der Vater das Blut von Jesus an. Tue ich damit sagen, es ist gleich, wie wir leben? Nein, sage ich nicht, weil die Frucht vom Geist ist auch Heiligung oder Erneuerung vom Leben. Aber die Heiligung, nach der wir streben, ist nicht das Hindernis, dass der Heilige Geist mit uns nicht gleichzeitig arbeiten kann, weil beides ist ein Prozess, der ein Leben lang andauert. Heiligung ist ein lebenslanger Prozess. Wenn wir zuerst müssten geheiligt sein, durch eigene Kraft, um irgendetwas zu tun, würde jeder von dieser Erde abtreten, ohne irgendetwas für das Reich Gottes zu bewegen. Unmöglich. Wir alle irren viel und sind ein Leben lang unterwegs, auch mit lehrmässigen Irrtümern und Lehren dazu, wie alle Generationen vor uns. Das ist so. Aber es ist kein Hindernis, weil darum ist das, was am Kreuz passiert ist, so eminent wichtig gewesen. So eminent wichtig gewesen, weil das Hindernis ein für alle Mal von der Sünde ist tilgt worden. All das, was Adam und Eva mit ihrem Fehlentscheid angerichtet haben und aber auch mit ihrer Gesinnung, sollte Gott wirklich gesagt haben, kann ich dem vertrauen, will ich dem nachfolgen? Ja, es hat noch eine Alternative, klingt interessant. Das ist ja das Problem vom Mensch als solches und Gott hat es von Anfang an gewusst und gewusst, er selber wird den Preis zahlen, um das Hindernis aus dem Weg zu räumen. Das ist so wichtig, das tief rein einsinken zu lassen und zu wissen, das ist nicht das Hindernis, sondern was wirklich ein Hindernis ist, ist, wenn der Heilige Geist wirken will und wir keine Lust, keine Zeit, keine Möglichkeiten haben oder nicht gerade am Hören sind, dann geht er noch jemand hin, wo halt jemand am Hören ist. Weil das, was er machen will, macht er so oder so. Und das ist auch noch nicht ein Problem, wegen dem muss ich mich auch noch nicht in Schande und Asche wälzen, oder? Sondern es ist einfach eine verpasste Möglichkeit, um das Wirken von Gott übernatürlich zu erleben und an dem Teil beteiligt zu sein. Es sind einfach Chancen, die da sind, die wir ergreifen können, oder sie gehen an uns vorbei. Aber in unserer Beziehung mit Gott und unserer Identität hat das keinen Einfluss. Sondern es ist einfach Möglichkeiten, die Gott uns geben will, um unsere Freude zu mehren und uns miterleben zu lassen, was er alles für wunderbare Sachen kann und will durch uns tun. Und dann stresst es einem auch weniger. Es gibt dann auch eine Entspannung drin. Ja gut, und um was geht es denn da? Da gibt es natürlich eine wunderbare Stelle, die das bestens illustriert. Lukas 4, 18 bis 21 ist ganz am Anfang vom Auftreten von Jesus. Und der geht da in den Tempel, wo alle arbeiten, viele Juden versammelt, oder? Nicht so viel von den Nationen. Und kommt, oder? Der Zufall will es, oder eben so wie Gott führt, die Rolle von Jesaja 61 über zum Schriftlesung machen. Und er liest vor und sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen, um ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an, weil jetzt kommt ja die Auslegung. Und er leitet ein bisschen anders aus, als man sie der Tradition hin gewohnt war. Und sagt, oder, er begann zu reden, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Ihr seid Zeugen. Gewaltige Aussage. Haben sie nicht so lässig gefunden. Haben sie recht Mühe gehabt damit. Aber das ist das, was Jesus erlebt hat. Er hat gesagt, das, was von Anfang an gedacht war, dass es passiert, ist jetzt bei mir als Erstem passiert. Und wenn wir nachher in den Evangelien weiter vorlesen, sehen wir, dass das ist, was auch bei uns passiert. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und das ist die Salbung, die auf uns kommen will, die immer wirken in allen unseren Alltagssituationen. Das versuchen wir heute mal ein bisschen aufzuzeigen, wo denn die wirklichen Hindernisse sind und wo, dass wir uns zwar beschäftigen lassen vom Feind, aber es sind eigentlich keine Hindernisse rum, oder? Also, was für eine gewaltige Aussage. Das ist das Werk vom Heiligen Geist in unserem Leben, in seinem Leben gewesen. Ein echter Schock für die Gesellschaft rundherum. Eine total andere Kultur, die jetzt da einfach in die Mitte hineinprallt. Also, Jesus ladet uns ein zu einem Erleben, in dem wir die Schritte tun und die Gedanken vom Heiligen Geist wertschätzen und respektieren, weil wir Gottes Gegenwart tragen, weil wir Träger sind von der Gegenwart Gottes. Und was passiert, wenn man das ist, oder? Es hat ja so viele schöne Bibelstellen, und die gehen dann natürlich bis in die Gegenwart, falls man meint, das ist nur bei Jesus gewesen, und sonst ist das nie mehr. Nehmen wir mal, wie es bei Jesus dann sich praktisch angefühlt hat, das Leben der Geist Gottes ist auf mir. Markus 6, 56. In allen Dörfern, Städten und Gehöften, in die Jesus kam, legte man die Kranken auf die Plätze und Straßen und bat ihn, er möge sie doch wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Müsst ihr euch den Glauben mal vorstellen. Du musst mich nicht anlangen, du musst nicht die gesalten Worte reden, kein Zauberwort, nichts. Es langt, wenn ich einen Zipfel, den Saum, das letzte Eckli von deinem Kleid berühren kann und ich weiss, dann wird etwas passieren. Was für ein Glauben, was für eine Erwartungshaltung im Volk. Und die ist ja nicht einfach von nichts gekommen, sondern sie haben es schon gesehen, sie haben es schon gehört, oder? Wie über das Bustelefon, hey, wenn der kommt, der bringt eine neue Weltordnung, oder? Der geht Post ab. Ist etwas ganz anderes. Wow. Und dann, wie geht's weiter? Das ist ja unglaublich fantastisch, was denn da steht, oder? Er möge sie doch wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen, und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Was meint echt der Schreiber von dem Vers mit alle? ohne Ausnahme, oder? Das ist doch unglaublich. Einfach alle. Einfach jeder, der gekommen ist, geheilt. Warum ist das passiert? Warum hat er nicht mit jedem eine Prüfung gemacht? Bist du schon getauft? Hast du schon verstanden, um was es überhaupt geht? Weißt du, wer ich bin? Können wir da nicht schnell einen kurzen Test machen, ein Assessment, oder? Bis wir sehen, ob du würdig bist, da auch irgendwie heilig zu empfangen. All das ist nicht passiert. Einfach jeder, der gekommen ist, egal was sein Hintergrund war, hat die Liebe und die Gnade vom Vater erfahren. Das Wohlwollen von dem guten Vater im Himmel, der sagt, hey, ich habe nur Gedanken vom Heil und vom Frieden über euch. Ich habe das Problem von der Sünde, wo ein Problem ist gelöst worden, oder? Du, mein Sohn. Es ist doch unglaublich, oder? Was da passiert. Alle wurden geheilt. Und da war Jesus noch nicht einmal auferstanden gewesen. Hey, normal. Da sieht man den Plan vom Vater. Und das tut doch so viele religiöse Lehrer, die da im Christentum kreucht und fleucht, einfach wegwischen. Das ist einfach Offenbarung, Theologie pur. Das ist, der Sohn Gottes zeigt, wie es geht, oder? Das ist das, was Sache ist. Da könnte man denken, ja gut, das ist Jesus, oder? Es ist Jesus, aber wir erinnern uns nochmal, der hat ohne sich, aus sich gar nichts können machen. Er hat immer den Vater gebraucht. Und wie ist das weitergegangen, oder? Der noch gelügnet hat, der Petrus, oder? Der sich versteckt hat, wo wirklich alles schiefgelaufen ist, wo Jesus am Kreuz war. Wer ist denn da noch rum gewesen? Das war noch seine Mutter gewesen, und der Johannes war noch gewesen, und Maria war noch gewesen. Aber dann ist der Rest, ist weg gewesen. Wo sind die gewesen? Die haben sich vor Angst vor den Römern verkrocht, denkt nur nicht zu denen zählt wer, sonst landen wir auch noch dort am Kreuz. Die haben es nicht mehr lustig gehabt. Und jetzt steht er, oder, als der, der den Start gegeben hat, oder, für eine neue Weltordnung, für ein neues Zeitalter, für den Sonnenaufgang von der Menschheitsgeschichte, oder. Hang steht an dem Kreuz. Und was empfindest du jetzt, wenn du auf das runterschaust? Der eine hat dich verraten, oder, und ist sich daran, Suizid zu machen. Der andere hat weiter erwartet, hast dich dreimal verleugnet. Der Rest ist keine Ahnung, wo verschollen. Und jetzt hängst du dort am Kreuz, oder? Wie würdest du den Erfolg von deinem Projekt beurteilen? Das ist in die Hose gegangen, oder? Ist alles schief gelaufen. Nur noch so ein Übrigbleib. Alle anderen sind verschwunden. Nichts von mit wehenden Fahnen untergehen und weiss ich was, oder? Wirklich nichts. Und da sieht man den Unterschied, den Jesus vorgelebt hat. Der Mensch geworden ist, Sohn Gottes, der gesagt hat, ich kann nichts aus dem Vater raus machen. Der, der unser aller Vorbild ist, der gesagt hat, hey, was ich kann, das könnt ihr alles auch, weil ich habe keine Kraft. Ich brauche alles vom Vater. Ich hole alles aus dieser Beziehung raus. Der hängt dort an dem Kreuz, oder? Und kann sagen, ja, Vater, vergib ihnen, die haben sowieso keine Ahnung, was sie tun, oder? Sein Blick ist über alle Umstände weg, sieht er, was werden wird. Trotz allen Umständen, die rabenschwarz sind, völlig entmutigend, wo du wirklich sagen, du, hat's noch irgendeinen, der mein Mitleid teilen will und wo ich irgendwie kann mich ausweinen. Er sieht drüber aus. Und ich denke, das ist unsere Berufung, oder, in das hineinzukommen, drüber auszuschauen. Und jetzt schauen wir an, was sagt uns jetzt der Petrus, nachdem er durch das Tränental durchgegangen ist und die Begegnung mit Jesus wieder gehabt hat und dann ausharrt, bis der Heilige Geist kommt. Was macht der Mann, oder? Apostelgeschichte 5, 14 bis 16. Aber jeder Mann sprach mit Hochachtung von ihnen, also von den Jüngern von Jesus, von den 12 oder 11, die jetzt noch gewesen sind. Und die Gemeinde wuchs ständig. Und warum ist die gewachsen? Weil die Theologie so super war, was verbreitet hat, natürlich, oder? Das sind die Männer des Wortes und nicht der Taten. Aber in dem nächsten Vers steht wirklich ganz etwas anderes. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn und überall, wo Petrus hinkam, trug man die Kranken auf die Straße und legte sie dort auf Betten und Matten in der Hoffnung, dass wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen von ihnen falle. Auch aus den Ortschaften rings um Jerusalem strömten die Menschen zusammen. Sie brachen Kranke und von bösen Geistern Geplagte zu den Aposteln und jetzt kommt's, oder? Wow. Fortsetzung von der Botschaft. Alle wurden geheilt. Sind jetzt das mehr oder weniger gewesen als bei Jesus? Mindestens gleich viel. Alle. Und der Glauben im Volk, ich meine, bis du daheim deine Grossmutter aus dem Bett rausholst, weil sie bettlägerig ist und dann mit der Bahre an die Strasse runtertreibst, in der Hoffnung, dass wenn der Peter Hauri vorbeiläuft, sein Schatten über die Grossmutter fällt und sie gesund wird, oder? Musst schon etwas gesehen haben. Das machst du nicht einfach so. Auch damals haben sie das nicht einfach so gemacht. Der Petrus, der völlig versagt hat, wo so ein Jungsporn war, wo dauernd gefragt hat, wer ist der Größte unter uns und all das. Oder der Petrus läuft jetzt da. Das ist der genau gleiche. Ein bisschen greift er unterdessen. Ein paar Lektionen gelernt, oder? Den Charakter ein bisschen geschliffen. Aber einfach, weil er eins macht, oder? Weil er gelernt hat unterdessen, die Verbindung ist wichtig. Zu spüren, was will der Vater jetzt gerade tun? Und dann den Mut haben, das zu tun. Und dann aus dieser Salbung, aus dieser Beziehung, das ist doch unglaublich. Also es ist einfach eine Fortsetzung in der Apostelgeschichte und das hört ja nachher nicht auf. Da könnt ihr so viele Bibelstellen lesen, wo das kommt und kommt und kommt und kommt, oder? Nehmen wir Jesus mit den Jüngern im Sturm, oder? Jesus hat es dort ganz gemütlich geschlafen, das Schiff schaukelt, schwappt Wasser rein, der ist wahrscheinlich auch nass geworden, das muss ja gespritzt haben, oder schlaft friedlich weiter. Die Jünger in Todesangst denken, Weltuntergang, nächstens sind wir tot, gehen irgendwann zu Jesus und sagen, hey, ist dir das völlig gleich, dass wir da alle umkommen, inklusive dir, oder? Und er steht nur auf, völlig perplex, dass sie ihm überhaupt so eine Frage stellen können, oder? Und sagt, ja, aber wo ist denn euer Problem? Und sie, ja, wir sterben in dem Sturm hinein. Schau mal, wie das tut. Und er versteht nicht, was sie für ein Problem haben. Wie kannst du so etwas machen? Weil, nochmal, das ist der Mensch gewordene Gott, oder? Wo nur aus dieser Beziehung heraus etwas tun kann. Wo genau gleich ist wie du und ich. Der hat nicht noch irgendein Reservemagazin gehabt, wo uns allen nicht vorhanden ist. Was ist darunter? Wieso hat er keine Angst gehabt? Die anderen sind in Todesangst gewesen, die haben schon das Testament geschrieben gehabt. Wieso hat er keine Angst gehabt? Weil in ihm innen die Verbindung war mit dem Vater und der Frieden. Und das Einzige, was er hat müssen machen, er hat nicht müssen für ein Wunder glauben, sondern das Einzige, was er hat müssen machen, er hat den Frieden, der da war, ihm und auch keine Furcht hat können zulassen, oder? Er hat nur müssen seinen Arm ausstrecken und den Frieden freisetzen. Und der Frieden von jedem Verstand übersteigt, der grösser und mächtiger ist als alle Naturgewalten. Der Frieden, der zum Schluss die ganze Schöpfung geschaffen hat. Der Frieden legt sich auf den Sturm und das Bötli liegt still im Wasser. Und die Jünger sind erstaunt und sagen, wow, wer ist denn das? Und das Einzige, was er vorgelebt hat, ist das, was er eigentlich erwartet hat, dass sie machen und nachher voller Begeisterung ihm erzählen. Das hat wirklich funktioniert. Also, das wäre seine Erwartungshaltung gewesen, weil er hat sie ja gescholten und gesagt, hey, also, warum haben sie das Problem nicht gelöst? Weil er ganz natürlich erwartet hat, jetzt haben sie so viel gesehen, jetzt müssten sie es doch verstanden haben. Und dann ist er wirklich sauer gewesen, oder? Und dann hat er gesagt, hey, normal, oder? Alles muss man selber machen. Also, das ist die Realität von einem Leben fokussiert auf Gott, oder? Aus Gottes Perspektiven heraus handeln. Und ich denke, es ist so wichtig, oder? Ich merke, wenn ich so lange in meinem Leben auch unterwegs war, bin ich an das Wigglesworth hinterst im Fürstchen gelesen, oder? Und denkt, was ist seine Zauberformel? Was ist die Magie hinter dieser Person, die so viel Wunder erlebt? Und ich habe gesucht. Ich sage euch, ich habe wirklich gesucht. Weil ich habe gedacht, es muss doch irgendetwas Magisches geben. Entweder ist es das sündenfreie Leben oder keine Ahnung was alles, oder? Und das Einzige, was ich über den Wigglesworth herausgefunden habe, nach x Büchern lesen, ist, dass die Leute gesagt haben, der Unterschied von ihm zu vielen anderen ist der gewesen, wenn er gehört hat, dass Gott ihm etwas sagt, dann hat er es gemacht. Ja, ganz simpel, oder? Er hat etwas gehört, hat es gemacht. Und ich denke, oder unser Kampfplatz, den wir da haben, ist eigentlich nicht die Zauberformel zu finden, sondern der Kampfplatz ist auch, oder wenn du auf die Strasse gehst, um mit Menschen zu beten, dann ist eine von den grossen Schwierigkeiten, und ich habe das x-mal erlebt, auch als ich der SSM üben durfte, ist, dass Gefühle aufkommen, die bei jedem unterschiedlich sind, finden die anderen das echt lächerlich, wenn ich sie so etwas anfrage? Schauen die mich nachher als einen Gestörten an? Als einen Irren? Denken die nachher schlecht über mich? Vielleicht ist noch einer da, der im Nachbarshaus wohnt, der hat mich ja gesehen. Was denkt der nachher über mich? Vielleicht werde ich nachher gemieden, sie rühren mich aus dem Verein raus. Oder das sind die Sachen, die ablaufen. Und jetzt musst du schauen, oder, wenn du das machst, jetzt laufen die Gedanken ab. Du packst sie nicht und rührst sie weg, sondern du lässt sie zu. Dann laufen da die Frage-Antwort-Spiele ab. Okay, auf was bist du in dieser Sekunde fokussiert? Auf dich selber, ja. Auf deine Ängste. Und wo ist die Fokussierung auf Gott, auf den Heiligen Geist und was er gerade jetzt möchte tun? Ist schwierig, oder? Mir ist das, ich habe dann alle möglichen Gedanken an mich gehabt, aber ich habe keine Ahnung gehabt, was Gott jetzt gerade machen wird. Ich habe alles über meine Ängste gewusst. Ich habe alles darüber gewusst, was der Find sich vorstellen kann, was die anderen über mich denken. Da hätte ich ein Buch schreiben können, das in wenigen Sekunden abgelaufen ist. Aber wenn du mich gefragt hast, was ist Gott jetzt gerade am Reden, hätte ich gesagt, ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Ich bin im Moment mit ganz anderen Themen beschäftigt. Keine Ahnung, was der gerade jetzt möchte tun. Und dann noch irgendwo ein Wort von der Erkenntnis zu haben. Ich habe viel Erkenntnis gehabt. Ich hatte die Erkenntnis gehabt, dass ich Menschenfurcht habe. Eine tiefe Erkenntnis habe ich gehabt. Aber was jetzt Gott im Leben vom anderen tut, habe ich wirklich keinen Plan gehabt. Und schaut ihr, jetzt kann man sich geschlagen geben und sagen, okay, mein Problem ist Menschenfurcht. Ich suche wieder Zauberformeln, oder? Wie kann man die wegschnippen? Aber Angst wirst los, indem du dich ihnen stellst und sagst, ich lasse mich nicht mehr von dieser Angst kontrollieren. Wenn du Höhenangst hast, kannst du nur herausfinden, ob du keine mehr hast, indem du an einen Ort gehst, wo du schon Angst gehabt hast. Und dann findest du heraus, ob sie weg ist oder nicht. Und wenn sie immer noch da ist, dann ist die Frage, lasse ich jetzt mich von dieser Angst kontrollieren oder nehme ich die unter Kontrolle oder hol einen, der mir hilft, das unter Kontrolle zu bringen. Was auch immer das tust. Aber du kannst nur Möglichkeit wählen, ich lade die Angst zu und die beschneidet jetzt mein Leben, nimmt mir Freiheit weg, wo Gott eigentlich für mich gedacht hat. Das kann man machen. Oder ich setze mich damit auseinander. Und für mich ist das Axial in der SSM mit allen Wahnsinnsideen, die die Schule gehabt hat, irgendwo auf eine Geissart auf die Straße gehen und Leute anzureden, die ich nie in meinem Leben auf so eine Art angesprochen hätte. Und ich habe es nicht lässig gefunden. Ich bin alle tot gestorben, die ich mir vorstellen konnte, dass man sie stirbt. Vor allem die Tod von der Menschenfurcht. Und haben immer versucht, das starke Leute zu halten in der SSM, oder? Wo dann kannst du in ihrem Fahrwasser dich mitschleppen lassen, oder? Und wo ich das einmal auch gemacht habe bei mir, dann habe ich gedacht, oh, ich halte mich an die Frau, die hat den Geist Gottes gebucht, ich kann in ihrem Fahrwasser da mitflüssen, oder? Und dann, was hat die super Frau für eine Idee, oder? Ist mit mir da auf dem Steg zu Rapperswil unterwegs, hat sie ist so lässig mit dir unterwegs, Marcel, oder? Hey, siehst du die Frau, die von dir ist uns entgegengekommen? Ich habe gesagt, ja, ich sehe ich, oder? Hat sie gesagt, hey, stell dir vor, ein Bildschirm über ihrem Kopf. Und ich gesagt, ja, okay. Und hat sie gesagt, was siehst du auf dem Bildschirm? Und ich gesagt, ja, was sehe ich auf dem Bildschirm? Und die Frau kommt immer näher. Weißt du, wir sprechen sie auf das an, was du jetzt hier siehst, oder? Ich dachte, wow, ihr Wort ist immer wärmer geworden, oder? Ich dachte, ich bin schon müde, den Bildschirm zu sehen und jetzt noch zu sehen, was da drauf steht. Da ist mir irgendetwas in den Sinn gekommen, oder? Das geht, jetzt hauen wir die Frau da, haben wir sie angesprochen, oder? Ohne Hemmungen, oder? Und tatsächlich, oder? Hat das funktioniert? Ich bin selber überrascht gewesen, oder? Ja, ich dachte, also, das ist sicher weit weg von allem. Aber das ist die Gnade von unserem Gott, der unsere Schwachheit sieht und sagt, hey, ich baue in die Schwachheit noch etwas rein, dass es funktioniert, um uns ein bisschen ermutigen und zu sagen, wachs noch ein zweites Mal. Du kannst das lernen nur in dem, dass du es machst und nochmal machst und dich deine Angst stellst, bis du merkst, ich kann jetzt auf Menschen zugehen und bin nicht mehr kontrolliert von Angst. Sondern jetzt bin ich fokussiert auf ihn. Und das ist etwas, das hat Jesus wirklich gut vorgelebt. Einfach fokussiert auf ihn sein. Und wenn du das auch willst, oder? Ich bin heute schon viel weiter, bin ich am Ziel? Nein, bin ich ganz sicher nicht. Aber jetzt im Sommer sind wir auch zweimal wieder da zurück auf der Strasse gewesen, gebeten. Und es ist so viel einfacher für mich, einfach Leute anzuhauen. Viel einfacher. Und dann hat mir auch, bin mit Bahnen unterwegs gesagt, hey, die fällt das so ringen. Habe ich gesagt, nein, ich muss jedes Mal überwinden. Aber weil ich schon überwunden habe, sieht es aus, wie wenn es mir ringen fallen würde. Aber es kostet mich jedes Mal etwas, oder? einfach zu sagen, das sind alles nur Lügen, ich rühre die weg, ist mir gleich, was die Leute über mich denken. Ich will jetzt herausfinden, was Gott über sie denkt. Du kannst es nur lernen, indem du es ausprobierst. Und du kannst dir vorne Tipps geben und kannst dich ermutigen lassen. Und ist das ein einfacher Weg? Angst zu überwinden ist nie ein einfacher Weg. Weil du bist ja schon eine Weile lang daran gewöhnt, dich diesen Ängsten zu unterordnen und das zu tun, was sie dir befehlen. Und die Einschränkung von der Lebensqualität in Kauf nehmen, das ist wie die Angst vor dem Fliegen. Die gehen halt an gewisse Orte nicht mehr an. Wenn du Angst hast vor dem Fliegen, wirst du wahrscheinlich keine Reise nach China machen. Außer du hast sehr viel Zeit. Und dann kann ich sagen, ja, ich lebe mit dieser Angst. Und ich nehme die Reduktion von meiner Freiheit in Kauf und ich sage, ich werde etwas ändern. Und das ist mit allen Ängsten so. Also, es lohnt sich, dort zu üben. Ich habe das durchlebt. Ich kann viel davon erzählen, was alles gelaufen ist und wie es gelaufen ist. Es sind viel, viel lustige Geschichten. Heute kann ich auch darüber lachen. In der Situation habe ich es nicht lustig gefunden. Habe ich nicht darüber lachen können. Bin schweissnass gewesen und dann dachte ich, sterbe. Aber es ist nicht eingetreten. Es sind alles nur Lügen gewesen. Ich habe es überlebt. Aber jetzt im Nachhinein kann ich wirklich lachen darüber. Also. Es geht darum, dass die innere Realität vom Reich Gottes, wo in uns Raum einnimmt, oder, von uns freigesetzt wird und zu einer äußeren Realität wird, da können wir lesen im Johannes 16, 12 bis 13, da steht, ich hätte euch noch viel zu sagen, sagt Jesus, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Ja, dann denken wir, das ist ein gutes Argument, zum theologisch sagen, wir wissen jetzt noch nicht alles, oder? Wir müssen noch warten, können wir nichts machen, sind wir parkiert. Aber das ist nicht das, was Jesus da hat wollen sagen, oder? Weil zu dem Zeitpunkt, wo er zu den Jüngern geredet hat, ist der Heilige Geist noch nicht ausgegossen gewesen. Aber der ist ein bisschen später dann ausgegossen worden. Jetzt ist er mittlerweile schon 2000 Jahre ausgegossen. Und man kann etwas damit machen, mit dem, was ausgegossen worden ist. Also, um was geht's denn da genau? Was will denn da Jesus sagen, oder? Was er ihnen eigentlich hat wollen aufzeigen ist, dass sie für gewisse Segnungen und Salbungen einfach noch nicht parat sind, weil die übernatürliche Realität vom Reich Gottes wie bei ihnen noch nicht den Platz eingenommen hat. Für das hat Pfingsten müssen kommen. Oder Pfingsten, wenn du die Jünger anschaust, vor und nach Pfingsten, ist wirklich ein krasser Unterschied. Mega krass, die Leute sehen, wie sie nachher angestanden sind, wie der Petrus, der vorher noch wirklich Schiss gehabt vor den Römern, nachher vor den Hohepriester ansteht und seine Rede zur Nation haltet, völlig furchtlos, musst sagen, wow, was ist jetzt da genau passiert? Aber da ist etwas durch den Heiligen Geist ist zu einer inneren Realität geworden, ist derart stark gewesen, derart tief gewesen, dass die Fokussierung auf den Vater, oder, alles andere überschattet hat. Seine innere Realität vom Reich Gottes, von der Kultur und von der Wert vom Reich Gottes, sind derart präsent gewesen, dass er einen ganz anderen Weg gelaufen ist. Und das ist das, was Jesus dir gesagt hat, hey, ihr braucht den Heiligen Geist, der euch hilft, oder, euch ein Bild vor Augen zu führen von diesen Realitäten vom Himmel. Ein übernatürliches Bild, wo du siehst, oder, was der Vater sieht. Und wenn ihr jetzt anschaut, wie viel das die Jünger schon vor Pfingsten an Übernatürlichem haben machen können und was nach Pfingsten bei ihnen passiert ist, dann bin ich manchmal heute schon froh, wenn ich vor Pfingsten erlebe. Aber ich freue mich extrem auf nach Pfingsten. Und nach Pfingsten heisst für mich, ich muss nicht auf etwas warten, was kommt, sondern ich will mal das tiefer erleben, was schon vor 2000 Jahren passiert ist. Also es gibt da einen Hunger nach mehr, den wir wollen kultivieren, zum sagen, hey, das, was da passiert ist, da ist für mein Leben heute noch mehr parat. Jetzt, der Moment. Jesus muss da nichts hinzufügen. Ich muss nicht auf etwas warten, das erst noch kommt, sondern ich kann mich mit dem Hunger ausstrecken und kann noch viel, viel mehr erleben. Und es ist jetzt noch viel mehr möglich. Okay. Jesus sagt, meine Worte sind Leben. Wenn Jesus redet, dann öffnet er immer einen übernatürlichen Raum und die Realität vom Reich Gottes fängt da alles zu verändern. Meine Worte sind Leben. Und was hat er zu uns gesagt? Wir denken, ja gut, das ist der Sohn Gottes gewesen, der hat Leben, wenn er redet, oder? Und dann sagt er zu uns doch, und von euch werden fließen. Okay, und wo ist jetzt der Unterschied zu dem, was bei Jesus passiert ist? Nicht. Also er sagt, meine Worte sind Leben und spricht uns zu, von euch werden Ströme von lebendigem Wasser fliessen. Also da fliesst genau das Gleiche raus, weil die Quelle ist die gleiche. Auch er hat gesagt, ich kann nichts aus mir selber machen, ich bin einfach angedockt an die Quelle vom Lebenswasser im Himmel und dann fliesst das durch meine Worte raus, durch meine Handlungen, durch mein Leben, durch die Art, wie ich bin. Und die übernatürliche Realität fängt sich an aufzutun und verändert die Atmosphäre. Einfach, wo ich bin. Aber wenn ich prägt bin von meiner Routine und von meinen Ängsten, oder? Und nicht fokussiert lebe auf ihn, dann ist es gewöhnlich. Und das geht auch, wegen dem wirst du gleich errettet und wirst in der Ewigkeit beim Vater sein. Aber was ich dir oft machen will, ist Hunger nach mehr. Hunger nach mehr. Da ist mehr, wo du kannst erleben. Was hindert, sind oft unser Lebensstil oder unsere Ängste oder was immer das ist. Das sind unsere Hindernisse. Es ist nicht, was müsste Jesus noch machen. Und es ist nicht, bin ich schon würdig. Du bist würdig gemacht durch das, dass du irgendwann mal gesagt hast, ich glaube an Jesus Christus, meine Gerechtigkeit, mein Retter und mein Heil. Damit bist du würdig gemacht worden. Es braucht nicht mehr. Was es jetzt braucht, ist, wir wollen senden. Wen sollen wir senden? Ist wer gefragt worden? Jesaja, im Thronsaal Gottes, oder? Und was hat er geantwortet? Coole Antwort hat er gegeben. Hier bin ich, sende mich. Okay, das ist fokussiert auf den Thron, oder? Das ist lustig, gell? Genau. Hier bin ich, sende mich. Eigentlich ist es so einfach, aber wenn ich natürlich sage, ich kann nicht wegen der Ängste. Naja. Dann hast du zwar, wie soll ich sagen, eine gute Idee, aber die Umsetzung ist halt durch den Lebensstil ein bisschen beschnitten. Dann muss man dort etwas ändern und sagen, ich muss mich jetzt mal in eine Situation einbringen, wo ich mich diesen Ängsten muss stellen, oder? Gut. Mit mir auf der Straße ist es noch einfacher, weil ich auch noch am Üben bin, oder? Bin ich noch nicht ganz so weit wie die Leute, die mir da in der SSM gefordert haben, oder? Die haben dann schon immer gesehen, was ist und dann gesagt, mach du. Und ich bin dann eben zugestanden, oder? Und die Vorbereitungszeit ist amigs im Sekundenbruch. Da habe ich heute die Geschichte schon erzählt, wo mit mir ein Australier hat will in einen Kaffee gehen. Habe ich noch nicht erzählt? Habe ich schon mal erzählt? Okay, ich probiere es nochmal. Vielleicht ist es auch immer noch lustig. Bin mit einem Australier unterwegs, ich kann Englisch und nicht Deutsch. Denkst du, okay, jetzt gehen wir da für Kranke beten, weiss ich was, sind in der Schweiz, der kann kein Deutsch, muss ich jetzt noch übersetzen, oder? Aber interessanterweise hat uns Gott immer an Leute angeführt, die Englisch haben können. Keine Ahnung wieso, aber die haben immer gerade von Deutsch auf Englisch gewechselt, da haben gar nicht übersetzen. Auf jeden Fall, nach vielen intensiven Herausforderungen mit ihnen und ich schon schweissnass, oder, hat er gesagt, hey du, davor jetzt einen Kaffee, gehen wir einen Kaffee trinken. Und ich dachte, super Idee, oder? Relaxen, Kaffee trinken. Das war meine Vorstellung. Aber er hat eben im Bewusstsein gelebt, oder? Fokussiert auf seine Gegenwart, oder? Und da ist auch ein Kaffee drin. Nicht jetzt relaxen, Ferien von Gott. Und ich gehe ins Kaffee rein, sitze ab, oder, wollte meinen Kaffee bestellen, serviert doch das schon am Kuchen, hat er gesagt, hey, kannst du prophetisch reden? Dann hat er gesagt, ja, kann ich. Er hat gesagt, das ist so gut, dass du prophetisch reden kannst. Jetzt, wenn die Frau kommt, oder, gib ihr gerade ein prophetisches Wort weiter. Du sie ermutigen, oder? Ich dachte, wow, super, du musst mal etwas überlegen. 4 Meter, 3 Meter, 2 Meter, 1 Meter, oder? Das war immer noch eine Überlegung, oder? Nervosität ist grösser geworden, oder? Und da dachte ich, ja, nur im schlimmsten Fall geht sie weg, ich habe 2. Chance. Oh Mann, ich habe nicht mit der Leidenschaft von meinem australischen Kollegen, habe ich nicht gerechnet. Dann kommt sie an und sagt, was wollt ihr? Und dann sagt er, ja, wir hätten gerne einen Kaffee. Aber sie, wissen Sie was? Mein Kollege gehört Gott. Und der hat ein Wort für sie. Okay. 4 Meter, 2 Meter, 0,1 Sekunden, oder? Da hast du keine Zeit mehr zum Angst haben. Gott hat mich gekannt, ich bin sehr geizig, um zu sagen, nein, du, ich habe gerade nichts, oder? Sondern ich habe dann auf den ersten Gedanken genommen, wo mir in den Sinn gekommen ist und hat ein spannendes Gespräch gegeben. Also ich sage euch, so lernt man zu sterben und aufzustehen. So lernt man sterben und aufzustehen. Ist mega lustig. Wir sind da beim Johannes 16, he? Wir haben die Donner und Matthäus 7. Also, bist dir bewusst, dass der Geist Gottes auf dir ist und du wirst die Umgebung, die du betrittst, verändern? Kommst ins Kaffee rein und bist nicht mehr zufrieden mit noch Kaffee trinken. Sondern sagst sofort, Gott, da in der Atmosphäre, was willst du tun? Und dann zack und los geht's. Und dann gibt's gar keine Situation mehr, wo du nicht etwas machen kannst. Und das hat auch zu tun mit Üben, oder? Der Hans-Rudi sagt immer schön, was wir nicht in der Familie erleben, können wir auch nicht in Rüti erleben. Also es fängt bei uns an, die Familie daheim, Nachbarschaft, wo auch immer. Oder dass wir halt auf die Straße gehen, das gibt so viele Gelegenheiten. Also, Matthäus 10, 7 bis 8. Geht und verkündet, das Himmelreich ist neu. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Wow, also das ist zum Schluss eigentlich der Auftrag, ist ganz simpel zusammengefasst, oder? Und ich liebe den Vers, denn man muss ihn nicht auslegen. Es ist eigentlich klar, was man soll machen, oder? Es steht da geschrieben, mit der Auslegung findest du nur raus, was du nicht machen sollst. Aber sonst ist er eigentlich klar. Und jetzt gibt's viele Menschen, oder? Die kommen ja zu uns, wenn du in der Seelsorge bist und so, und brauchen Gebet. Und dann fragst du, ja, was ist denn dein Anliegen? Was hast du für Bedürfnisse? Und sagen einige, okay, ich brauche Wegweisung von Gott für mein Leben. Und dann sagst du, okay, da kann ich helfen. Der Wille Gottes für dein Leben, den kenne ich. Ich dachte, wow, cool, oder? Ja, und was ist denn der Wille Gottes für mein Leben? Ja. Heil die Kranken, weck die Toten auf, vereinige die Aussetzungen und treib Dämonen aus. Da sagt der andere vielleicht, ja, okay, das weiss ich. Aber soll ich Lehrer oder Missionar werden? Okay. Dann sagst du, ja, was würdest du denn gerne machen? Für was brennt dich sehr? Was ist deine Leidenschaft? Sagt ja, eigentlich Lehrer. Sie sagt, wunderbar. Werd Lehrer. Und dann heil die Kranken, weck die Toten auf. Tu die Aussetzungen reinmachen, oder? Okay, ja, gut. Und eigentlich Partnerwahl wäre für mich noch etwas wichtig gewesen. Soll ich heiraten oder wo Gott, dass ich ledig bleibe? Sagst, was würdest du denn gerne machen? Eigentlich heiraten. Er hat gesagt, wunderbar, dann heiraten, dann heil die Kranken, weck die Toten auf, mach die Aussetzungen rein. Also es ist eigentlich sehr einfach, oder? Die anderen Fragen sind ja schon auch wichtig. Ich will damit nicht sagen, man darf Gott die Fragen nicht stellen, aber manchmal tun wir die Reihenfolge verkehren, oder? Statt, dass wir einfach mal sagen, ich steige das hier, wo meine Leidenschaften sind, und dann gehe ich, und ich heile die Kranken, und ich wecke die Toten auf, die dort sind, und mache die Aussetzungen rein, und dann frage ich an mein Gott noch, gibt's noch ein anderes Aufgabenfeld für mich? Also versuchen anfangen, die Aufgabe stets zu klären. Verbringt nicht das Leben damit, oder? Dass ihr euch darüber ärgert, oh, jetzt habe ich Kinder bekommen, Mutter, bin daheim angebunden, kann nichts bewegen. Und dann lebt ihr in der Zukunft, wenn die Kinder mal gross sind, dann kann ich. Das sind das Gleiche wie die, die am Arbeitsplatz arbeiten und sagen, wenn ich pensioniert bin, dann werde ich. Oder dann lebst du in der Zukunft und deine ganze Gegenwart ist gottlos. Ohne Gott. Und denkst in der Zukunft, wenn ich dann habe ich dann Zeit, kann ich etwas machen. Aber was Gott sagt, hey, da, wo du jetzt stehst, mittendrin in dem, wo du bist, heil die Kranken, weck die Toten auf, mach die Aussetzungen rein. Egal, daheim, wenn du deine Kinder hast, die sind permanent immer wieder mal krank, oder? Und wenn die nicht krank sind, bringen sie sicher Kinder heim, die krank sind. Und wenn die nicht krank sind, sind es die anderen Mütter, die krank sind. Ich hoffe, dass du nicht zu viele Tote rundherum hast, die du auferwecken darfst. Das ist auch nochmal eine andere Herausforderung. Es gibt auch spannende Geschichten darüber, was Menschen da damit erlebt haben, um das erleben, oder? Also es ist immer wieder erstaunlich, wie sehr wir über den Willen Gottes nachdenken, aber das Naheliegendste, oder, komplett aus den Augen verlieren, wo keine Auslegung braucht. Wo so unklar ist. Versucht nicht im Morgen zu leben. Heute, wenn du meine Stimme hörst, entscheide dich, wem du dienen willst. Deinen Angst? Deinen eigenen Ideen? Oder fokussiert auf Gott? Heute, jetzt, wenn du seine Stimme hörst, jetzt, wenn du nachher ins Kaffee runtergehst, kannst du entscheiden, was du machst. Du kannst anhocken und sagen, wow, was für eine wunderbare Gelegenheit, in einem Kaffee zu sitzen, mit lieben Menschen rundherum. Gott, was willst du tun? Da kommt irgendein Gedanke. Ja, das macht mir nichts. Das. Wir regieren darüber. Okay. Also, das ist eigentlich das reale Leben, oder? Habe ich noch so 2-3 Minuten? Ja, 2-3 Minuten, gut. Bringen wir doch noch die schöne Geschichte da von Jesus und seinen Jüngern, oder? Also, Jesus sendet 72 Jünger aus, und einmal sendet er 12 aus, und da gibt's wunderbare Bibelstellen dazu. Die eine ist im Lukas 10, 5 bis 6. Wenn ihr ein Haus betretet, also das ist jetzt die Schulungslektion von Jesus an die Jünger, oder? Wie sie müssen umgehen, oder? Das ist so die Missionarsausrüstung. Wenn ihr ein Haus betretet, sagt als erstes, Friede sei mit diesem Haus. Wenn jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Frieden auf ihm bleiben. Wenn aber nicht, wird der Frieden zu euch zurückkehren. Und dann hat er gesagt, so, go, und jetzt könnt ihr gehen und etwas erleben. Das ist die ganze Ausrüstung gewesen. Kurze, prägnante Session, oder? Braucht nur ein paar Minuten. Musst nicht einmal Ferien eingeben im Geschäft, oder? Und schon bist du ausgerüstet, um aktiv zu werden. Und dann bei der 12 hat es eine andere Bibelstelle, Matthäus 10, 11 bis 13. Frieden. wenn ihr in eine Stadt oder in ein Dorf kommt, dann sucht jemand, der es wert ist, euch aufzunehmen. Bleibt bei ihm, bis ihr jenen Ort wieder verlasst. Wenn ihr das Haus betretet, grüßt die Bewohner und wünscht ihnen Frieden. Sind sie es wert, so soll der Friede, den ihr bringt, bei ihnen einziehen. Sind sie es jedoch nicht wert, so soll euer Frieden zu euch zurückkehren. Missionslektion Nummer 2 bei der 12. Also, jetzt musst du dir mal vorstellen, Johannes Petrus steht da, gehört das Teaching von Jesus, oder? Und dann dürft sich überlegen, okay, und dann sagt der Petrus zum Johannes, also okay, wir gehen jetzt unterwegs, oder? Und dann kommen wir an ein Haus hin und klopfen, oder? Und dann geht die Türen auf und dann hat Jesus gesagt, dann sagen wir, hi. Wow, was für ein Hammerwort zum Einstieg. Hallo. Okay, und dann geht's weiter, oder? Dann kommt die Sache mit dem Frieden, oder? Und dann kann ich mir gerade so Petrus und Johannes vorstellen, oder? Wo dann sagen, hey, ich frage nicht, frag du. Ich habe keine Ahnung, was das genau soll. Und irgendwann fragt einen Jesus, hey, was heisst es genau? Wir setzen unseren Frieden frei. Was machen wir denn da genau? Gehen wir in das Haus hinklopfen und sagen, hallo. Und dann, Shalom. Friede. Missionsbotschaft. Und das hat Jesus gesagt, das muss man wissen und nicht mehr, damit Durchbruch passiert. Dann werden die Kranken gesund und alles, was so drum und dran ist. Ja, das ist die Ausrüstung gewesen, sind gegangen. Und wie sind sie zurückgekommen? Was haben sie erzählt? Zu zweit sind sie unterwegs gewesen mit Hallo und Shalom. Und was haben sie erzählt? Ja, die Dämonen sind gegangen, krank sind so, hey, hast du gehört, was wir erlebt haben, hast du gehört, was du erlebt hast, oder? Ist schon fast ein Wettbewerb darüber gegangen, wer die grösseren Wunder und Zeichen erlebt hat. Und die Ausrüstung war, Hallo und Shalom. Das war das ganze Teaching und dann los geht's. Also, was will uns Jesus da damit sagen, oder? Um was geht's wirklich? Es geht darum, dass du eigentlich fokussiert bist auf was er tun will. Die erste Lektion, die Jesus schon gegeben hat. Ich kann nichts aus mir raus tun. Er hat ihnen tausend Sachen können erzählen. Aber was entscheidend war, ist, bist fokussiert auf ihn. Da ist der Frieden im Himmel. Hol den Frieden, setz ihn frei. Und dann schau, was passiert. Und dann mach das, was du machen sollst. Und das ist halt jedes Mal etwas anderes. Und wir sind tief, tief in unserem Unterbewusstsein, suchen wir immer noch nach der Zauberformel. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, das ist unsere westliche Kultur, die sucht immer Checklisten, oder? Wo man abhaken kann. Wo ich weiss noch, wenn ich mit der SSM auf die Straße bin, ich habe alles vorher aufgeschrieben, dann muss ich 5 Liebe geben, muss ich das, muss ich das, muss ich das. Ich habe so eine Liste gehabt, bin mit meiner Liste gegangen und dachte, jetzt muss ich Leute ansprechen und bin jetzt schon im Schritt 2 oder bin im Schritt 3, oder? Und es war mein Schritt gewesen, oder? Alles versucht aufzuschreiben, was die Leute gesagt haben, so macht man es, das ist das Richtige, wie man es macht, so kommt der Durchbruch. Und Jesus hat gesagt, Hallo, Shalom. Unglaublich. Und so funktioniert es. Also es geht eben darum, dass es keine Abkürzung gibt zum Verbundensein mit dem Vater. Es gibt keine Abkürzung. Es gibt überhaupt keine Abkürzung. Und du musst deine Ängste überwinden, musst sie hinter dir lassen, musst halt immer wieder dich in Situationen bringen. Der grösste Teil, warum wir Durchbruch auf der Straße erleben, ist Gnade von Gott. Der zweite Teil, warum wir Durchbruch nicht erleben, ist, weil unser Hirn im Superwirbelsturm-Modus um unsere Ängste kreist. und wir alles Mögliche hören, aber nicht, was Gott jetzt gerade gerne tun will. Und der ist am Reden. Aber durch den Wirbelsturm durch ist schwierig, zum Durchdringen. Weil er uns ja nicht dominieren und kontrollieren und der Lauteste in unserem Leben will sein, sondern er will der sein, der wispert, oder? Und wir hören die Stimme und dann sagen wir, gute Idee, das werde ich jetzt gerade mal umsetzen. Wer bis jetzt immer noch daran Zweifel hat, dass er das alles sollte tun, was ich da erzähle, kann ja noch 1. Johannes 3,8 den zweiten Teil nachlesen. Doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen, er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Und an anderer Stelle sagt er dann zu den Jüngern, und macht das, was ich gemacht habe, auch, und ihr werdet grösser als ich machen, dann ich gehe zum Vater. Und ihr seid dann noch da. Und jetzt ist einfach heute der Tag, wo du kannst sagen, heute, wenn ich seine Stimme höre, entscheide ich, wem ich dienen will. Meinen Ängsten, mit dem, was denken die anderen über mich, meine Ängste, vielleicht sage ich etwas Falsches. Und hast noch ein bisschen das alttestamentliche Prophetengebäude von dir, Steinigung außerhalb vom Dorf. Aber das ist alttestamentlich, wir sind neue, werden nicht gesteinigt, oder? Weil der Vorteil ist ja, damals hat man sie müssen steinigen, wenn der falsch war, hat sie niemand können prüfen. Aber im Neuen Testament haben wir all den Heiligen Geist. Nicht der prophetisch reden kann auch jeder, der gegenüber hockt, prüfen. Darum müssen die Leute nicht mehr steinigen, hat gewisse Vorteile. Die Versammlung hat bessere Chancen zum Wachsen. Genau. Also, das ist das, was ich euch heute überbringen will. Eigentlich Mut machen, Ängste anzupacken und sie hinter dir zu lassen. Mut machen, fokussiert sie auf ihn. Auch wieder eine neue Erfüllung ausstrecken nach dem Heiligen Geist heute Morgen. Wir wollen die Gelegenheit auch anbieten. Das Ministry-Team darf doch gerne nach vorne kommen. Also, wenn du heute auch sagst, hey, ich will einfach gerne wirklich wieder so ein Pfingsten erleben. Heute ist ein guter Augenblick, um so ein Pfingsten erleben. Man kann immer wieder eine volle Erfüllung vom Heiligen Geist, für sich in Anspruch nehmen. Und der Heilige Geist gibt das gern. Wir bitten Jesus und er ist der Teufel vom Heiligen Geist. Aber auch zum sagen, du, ich habe da Angst. Ich will mich denen wirklich stellen. Sagt das in Feuerbeet, sagt das, dass ein Pflock, wo du einschlägst, was